Radio Ravnica Folge Nummer 233. Heute mit allen News, fast allen News, von der MagicCon Chicago. Zuallererst besprechen wir natürlich die Pro Tour, Carl of Manor und ob Vampire jetzt das neue beste Deck in Pioneer sind. Dann haben wir eine Menge Previews. Allen voran Modern Horizons 3, Thunder Junction, Bloomborough und Assassin's Creed. Gibt's einiges zu besprechen, wenn wir noch Zeit haben. Dann ein bisschen Ask Us Anything. Aber Radio Ravnica, wie immer, mit dir, Marc. Wie geht's dir?
Hi, mir geht's gut. Ich bin gespannt. Ich habe so viel von der MagicCon mitbekommen Freunde, die vor Ort waren, Kollegen, die vor Ort waren. Das wird krass cool und das war wohl auch ein Mega-Event und dementsprechend freue ich mich darüber berichten zu können. Also wir waren nicht live da, aber zumindest die News darüber können wir ja berichten.
Genau, es soll wohl auch halt ziemlich voll gewesen sein und dementsprechend finde ich es auf jeden Fall krass. Also wenn Amsterdam auch nur halb so voll wird, dann mache ich mir ein bisschen Sorgen quasi wie man da zu Events kommt oder nicht. Kurzer Hinweis übrigens zu den Fallout-Previews. Ich weiß, es sind jetzt auch gleichzeitig gerade am Laufen. Wir haben uns dafür entschieden, die auf nächste Woche zu schieben, zum Tag des Releases quasi. Das heißt, da werden unsere Eindrücke von den Sets eben kommen, die wir jetzt nicht schon im Vorhinein besprochen haben. Wird nur sonst alles irgendwie zu voll. Dementsprechend wisst ihr da auch Bescheid. Aber wie obligatorischer Hinweis, wie jede Woche, sind wir auch diesmal wieder gefuelt von Holy, dem Energy Drink, beziehungsweise Eistee und andere Hydration Drinks. Ohne Bullshit, und ihr könnt Geld sparen, indem ihr vorbeischaut bei weareholy.com/radioravnica und mit die Promocodes Ravnica10 für 10% oder Ravnica5 für 5 Euro auf euren Ersteinkauf eben eingibt. Und wir hatten ja auch noch ein Gewinnspiel, oder Marc?
Oh yes. Ein Gewinnspiel für drei glückliche Gewinner, die jeweils einen sehr cooles Package, so ein Starter-Package, so ein Premium-Starter-Package bekommen, inklusive Shaker.
Yes, mit verschiedenen Geschmacksrichtungen, der perfekte Einstieg. Und ihr konntet teilnehmen im Discord und gewonnen hat, Trommelwirbel, Sir Firesoul, Faolin 1892 und Crizzle am Stizzle. Wow, bin ich schlecht, sowas vorzulesen. Herzlichen Glückwunsch an euch. Ich habe hoffentlich schon euch eine Nachricht geschickt auf Discord. Dementsprechend schaut da rein, schreibt mir eure Adressen und dann können wir das direkt an Holy weitergeben und die schicken euch dann die Pakete raus. Und vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. Also es waren wirklich ja einige Leute, die da mit dran teilgenommen haben, einige Leute, die da Bock drauf hatten.
Oh ja.
Und ich hoffe, ihr bleibt dem Discord bestehen und da freut euch an den anderen schönen, Sachen, die wir da haben, die ganzen Turniere und Spoiler-Diskussionen.
Ja. Aktuell läuft wieder die Anmeldung für ein Legacy-Turnier, für so ein wöchentliches Legacy-Turnier. Es sind aktuell, glaube ich, 17, 18 Leute. Und ansonsten könnt ihr dem Discord gerne joinen, weil wir gerade auf dem Weg zur 1000 sind. Wir haben zum Zeitpunkt des Aufnahmens 972 Mitglieder, also fast 1000 Leute bei uns auf dem Discord.
Das ist krass. Eine
wunderschöne Community.
Total. Und vielleicht den einen oder anderen von diesem Discord treffen wir euch dieses Wochenende. Wenn ihr das hier hört, an dem Freitag, wo es erscheint, beziehungsweise wenn es auf YouTube kommt, am Freitag das Video schaut, könnt ihr morgen am Samstag vorbeischauen bei Keep7. Die haben da ein großes Reopening des Stores. Sie sind umgezogen in einen größeren Laden und haben fabelhafte Leute da, unter anderem Lorcana, hohe Persönlichkeiten. Es wird Star Wars Unlimited, das neue Kartenspiel, zu spielen geben. Wir sind eben auch da für Magic, sind mit Commander Decks, Pioneer und Legacy auf jeden Fall am Start mit euch dazu.
Habe ich alles mit.
Wir haben alles eingepackt und ready sind wir da auf jeden Fall to go. Deswegen kommt vorbei, es ist keine Anmeldung erforderlich. Schaut einfach vorbei und sagt Hi. Und außerdem könnt ihr auch noch Hi sagen beim MTG-Fest am 25. Mai 2024. Die Formate sind Pauper und Pioneer. Das Ganze findet statt in Ludwigshafen. Da ist eine Anmeldung erforderlich, denn das Ganze ist halt gelimitet von der Anzahl der Leute, die an diesem Turnier teilnehmen können. Aber alle Informationen dafür findet ihr auf mtgfest.de. Und dann würde ich sagen, springen wir doch von dem einen Competitive-Turnier zu dem nächsten. Und zwar die Pro Tour Carl of Manor bei der MagicCon in Chicago. Hast du es verfolgt? Wie war denn so dein Eindruck von dem Event und auch vielleicht von der MagicCon im Allgemeinen?
Ich habe es stark verfolgt, aber mehr über Social Media Kontakte, beziehungsweise von Freunden über WhatsApp-Status. Danke gehen raus an Marc und Julian, die mich zugespammt haben damit. großartig. Es war sehr, sehr cool, es sah sehr cool aus. So vom Hauptturnier selber habe ich nicht so viel mitbekommen. Mhm. Ich habe ein bisschen in den offiziellen englischen Stream reingeguckt und habe da ein bisschen, ja, zweimal die falsche Zeit erwischt. Da war da ein Draft, da war da nicht so das, was ich sehen wollte. Und einmal tatsächlich Pioneer, das war ganz nett. Aber ja, ansonsten nicht so viel, außer dann halt eben über X dann halt die Top 8, die Siegerdecks und eben über Card Market Verkäufe von gewissen Karten dann festgestellt, dass Karten sehr teuer geworden sind.
Es hat sich sehr oldschoolig angefühlt, diese Nachbereitung von der Pro Tour, was ich sehr schön finde, denn für mich das Format war Draft, wie du schon eben meintest, und eben auch Pioneer, was ja mein Lieblingsformat ist, für alle, die es noch nicht gewusst haben. Und es ist tatsächlich schön zu sehen, dass wir jetzt nach Call of Mana wirklich ein neues Format haben und dass auch ein Team, Team Channel Fireball, anscheinend einen neuen Weg gefunden hat, den noch kein anderes Deck irgendwie rausgefunden hat. Es gab ja so ein paar Favoriten. Amalia-Kombo wurde sehr viel herumgeworfen. Ich meine, Is It Phoenix ist immer so ein Dauerbrenner, das geht eigentlich immer. Aber es sind tatsächlich am Ende die Vampire, die es dann irgendwie geschafft haben, in den Händen von Seth Manfield aus dem Team Channel Fireball, der damit eben auf den ersten Platz gekommen sind. Und es ist eine sehr lustige oder eine sehr interessante Kombination aus dem typischen Rakdos Midrange-Deck mit den She-Aldrids, mit den Fable of the Mirrorbreaker, mit Smuggler's Copter mittlerweile, Fatal Push, Thoughtseize, Bitter Triumph, The Res als Removal-Package, aber halt auch eben ganz, ganz vielen Vampiren, die man dann mit Sorin Imperius Bloodlord eben für 3 Mana reinschieben kann. Und da ist auch eine neue Karte dabei, der Vein Ripper. Was macht den denn so besonders? Ist der einfach nur ein großer, dummer Flieger mit dem richtigen Kreaturentyp?
Er ist viel, viel, viel mehr als das. Es ist so, dass er ein 6-Mana-6-5 Flieger ist. Das ist richtig. Allerdings, Ward mit a Sacrifice a Creature ist in der aktuellen Meta sehr, sehr, sehr stark in Pioneer. Denn nicht jedes Deck hat die Möglichkeit, einfach so mal Kreaturen wegzuopfern, um diese Kreatur mit einem Removal, der nicht Fatal Push ist, auch noch aus dem Weg zu räumen. Denn die Kreatur kostet ja 6 Mana und damit ist es schon sehr schwierig, die aus dem Weg zu bekommen. Wenn ich dann noch eine Kreatur dabei opfern muss, ist es teilweise sehr schwierig. Selbst für Decks wie Rakdos Sacrifice und so weiter. Denn man mag denken, bei dem Damen Rakdos Sacrifice, da werden viele Kreaturen geopfert. Nee, eben genau nicht.
Ja.
Jede Kreatur in diesem Deck ist super, super wichtig. Und eine Kreatur zu sperren ist halt echt schwierig. Dazu kommt auch noch, er hat den Effekt, immer wenn eine Kreatur stirbt, verliert ein Gegner deiner Wahl 2 Lebenspunkte und du bekommst 2 Lebenspunkte.
Ja.
Das heißt, um den loszuwerden, muss ich einen Zauber spielen, den eine Kreatur, der ihn removen kann, eine Kreatur opfern und 2 Leben bezahlen, die der Gegner bekommt, um eine Kreatur loszuwerden.
Ja.
Und ansonsten ist ein 6-5 Flieger eine 4-Turn-Clock.
Absolut. Und das Lustige ist halt wirklich, zum einen ist er natürlich insane, wenn du den für 3 Mana rauscheatest mit Sorin, was halt darüber hinaus auch noch an Counterspells vorbeigeht. Klar, ich meine, Sorin selbst kann man counterspellen, das ist kein Thema so. Aber wenn Sorin einmal liegt und man aktiviert seine -3-Fähigkeit, um halt den Vein Ripper ins Spiel zu bringen, der kann dann nicht gecountert werden. Und dann, wie du schon meintest, Removal ist halt wirklich so eine Sache. Momentan ganz beliebt ist halt Bitter Triumph, wo Leute teilweise tendieren, eben eine Karte abzuwerfen oder 3 Leben zu zahlen, um dann halt irgendeine Karte oder irgendeine Kreatur oder einen Planeswalker zu zerstören. Wenn du das auf den Vein Ripper schmeißt, musst du eine Kreatur sacrificen, im schlimmsten Fall eine Karte abwerfen und hast dann noch Bitter Triumph quasi für 2 Mana gespielt. Also du hast quasi ein 3-for-1 in dem Fall.
Und es kostet 2 Leben trotzdem.
Genau, und es kostet dann noch 2 Leben darüber, weil halt eine Kreatur gestorben ist. Plus halt, wie gesagt, er ist ein riesengroßer Flieger, das heißt, die Phönixe kommen nicht dran vorbei. Wenn wir eins gelernt haben von Amalia-Kombo, Life Gain ist überraschend relevant, denn viele Kombos, wie auch sowas wie Greasefang oder sowas, sind halt genau darauf erpicht, die 20 so schnell wie möglich auf 0 zu hauen, aber jetzt nicht, sag ich mal, 25 oder auch nur 30 oder sowas. Und selbst wenn nur alle paar Runden, wenn der gejumpblockt werden muss oder so, eine Kreatur stirbt, man gaint so seine 4, 6, 8 Leben dazu mit dem, dann hat er schon echt einiges auch gemacht. Und als ich den gelesen habe, als ich das Deck zum ersten Mal gesehen habe, war ich so, ha, irgendwie komisch, irgendwie sieht er gar nicht so spannend aus. Und dann so, aber in dem Deck, in dem Matchup, ach ja, stimmt. Und dagegen ist er auch gut. Also da muss ich sagen, wirklich Hut ab an das Team von Channel Fireball, die da wirklich so ein bisschen den Code geknackt haben. weil du auch sehr viel Upside hast, wenn du in Vampire in den Tribe gehst, weil du kannst natürlich sowas wie Cavern of Souls ohne Probleme spielen, was halt gegen Control, was auf Reddit und in den Social Media Sachen immer sehr stark besprochen wurde, dank No More Lies, dass das sehr beliebt sein wird, eben auch relevant ist. Also selbst die Sachen, die man vermeintlich hätte countern können, durch Cavern of Souls, kannst du sie halt eben for free spielen. Und ansonsten hast du halt Bloodtithe Harvester, Super Two-Drop, Preacher of the Schism ist auch so eine Value-Engine in sich selbst so, auch hat sehr wenig Play bisher gesehen. Aber du hast schon gesagt, die Auswirkungen auf den sekundären Markt mit Vayne Ripper und Sorin, die sind schon deutlich spürbar, oder?
Ja, also ich hatte über Wochen und Monate hinweg 4 Sorins zum Beispiel gelistet, weil ich ja ursprünglich mal vorhatte, tatsächlich Wars of Vampires zu spielen, als ich ganz am Anfang von Pioneer stand, entscheiden musste, was ich spiele. Und da war der noch nicht so teuer. Und ich habe die jetzt so sehr günstig im Vergleich zu dem, was jetzt ist, verkauft. Ich habe zwar noch Gewinn gemacht, aber halt okay. Da hätte ich mehr rausholen können.
Ja, definitiv.
Und das ist halt krass. Und dazu haben wir jetzt mit Vayne Ripper, ich glaube, die 6. Karte oder so, die 15-Euro-Marke in dem Set Karloff Manor geknackt hat. Das heißt, das Set, auch wenn wir es manchmal ein bisschen so belächeln und als sehr schlechtes Set darstellen, weil es verkauft sich sehr schlecht, die Karten darin beginnen langsam ihren Wirkung zu zeigen. Und mit Vayne Ripper haben wir hier einen weiteren Contender, der das Ding langsam aber sicher gut macht, das Deck.
Total, total. Und wie gesagt, dadurch kommt halt wieder dieses Oldschool-Feeling halt auf von früheren Pro-Tours, wo ein neues Set kommt raus, die Pros haben die Köpfe zusammengesteckt, das Format gefühlt nochmal neu aufgemischt und halt jetzt kommt dieses neue Deck, wo sich jetzt alle drumherum bahnen. Und ich finde jedoch spannend, oder was mich halt interessieren würde, deiner Meinung nach, glaubst du, Rakdos Vampire werden jetzt weiterhin Top-Decks bleiben? Glaubst du, die nächste Pro-Tour in Pioneer wird wieder mit Vampiren quasi gewonnen werden? Oder glaubst du, jetzt ist so ein bisschen der Zauber vorbei? Jetzt ist so der Hype einmal da gewesen, aber alle sind jetzt darauf vorbereitet.
Also so wie ich das Format kenne, wird es jetzt noch ein paar Wochen so weitergehen, dass es irgendwie auf jeden Fall das beste Deck sein wird. Und es wird auch immer wieder was zeigen. Und dann wird sich langsam zeigen, wie Decks wie Izzet Phoenix, Hidden Strings, Azorius Control, die halt alle mit oben mitgespielt haben, langsam aber sicher zurückgehen werden, um eben Platz zu machen für eben Decks, die sehr viel einfacher mit dieser Kreatur handeln können, ganz einfach. Oder, und das ist halt meiner Meinung nach die große Schwachstelle dieses Vampir-Decks. Das Vampir-Deck erinnert mich so ein bisschen an Show and Tell. Ich klatsche den rein, hab ein, zwei kleine Vampire und dann klatsche ich einen großen rein und dann versuche ich damit zu gewinnen. Den zu handeln ist nicht so schwierig, wie man denkt.
Ja.
Und wenn dann mehr sowas wie Brazen Borrower oder sowas mitgespielt wird und dann der Sorin removed wird, Boros Agro, Boros Convoke, solche Decks gespielt werden, glaube ich tatsächlich, dass es früher oder später dazu führt, dass das Deck fallen wird. Humans, by the way. Das Humans-Matchup, ich habe das am Sonntagabend. Ein bisschen getestet. Das Humans-Matchup ist unterirdisch für das Deck.
Ja.
Wirklich unterirdisch. Weil du machst mit Humans einfach zu viel Power, also gerade Ors of Humans mit dem ganzen Removal. Ja, dann opfer ich halt meine kleine Kreatur.
Ja.
Das ist meistens egal. Und meine Kreaturen sind besser als irgendwelche Preacher of the Schisms oder irgendwelche Bloodtithe Harvester. Und dementsprechend, ja, es ist ein gutes Deck. Es wird auch oben erstmal bleiben, aber die Meta, wenn die Meta sich angepasst hat und mit Vayne Ripper umgehen kann, sind wir, glaube ich, hier leider mit einem verwesenden Zauber gesegnet gerade.
Ja, also ich muss auch sagen, ich freue mich sehr, dass das Deck tatsächlich da ist. Vor allem, weil ich mich jetzt besser fühle, weil ich in meinem lokalen FNM immer wieder auf Small kriege von einem Rakdos Vampir-Deck. Und jetzt kann ich sagen, haha, es war tatsächlich schon immer ein Meta-Deck. Aber es kombiniert halt einfach dieses grundsolide Shell von eben Rakdos Midrange mit halt Turn One Thoughts. Das ist halt sehr gut. Fatal Push sind sehr solide Removal Spells. Halt jetzt halt wirklich mit diesem Over-the-Top gehen von halt eben den Vayne Ripper. Und halt, man prayt so ein bisschen halt auf die ganzen Ors of Control Decks, von denen es auch wirklich nicht wenige gab, die man halt jetzt einfach damit gut einholen kann, wenn dann Turn 3 so ein 6-5er da liegt, den man nicht leicht removen kann. Und dementsprechend finde ich eigentlich schon, ist das ein ganz gutes, also es wird jetzt kurz gespielt werden, aber es wird sich wahrscheinlich auch irgendwann wieder ausgleichen. Aber andere Decks in den Top 8, wir haben, wie gesagt, Rakdos Vampire, die sind tatsächlich zweimal vertreten in den Top 8, einmal von Some Party. Dann haben wir zweimal Lotus Field Combo, einmal von Mingyang Chen und Alex Friedrichsen. Wir haben einmal Amalia Combo von Christopher Larsen, einmal Boros Heroic, was mich sehr überrascht hat, von Simon Nielsen und zweimal Is It Phoenix, einmal von Adam Elden Edelson und Jean-Emmanuel Desprats. Was sagst du zu dem Meta-Ausgleich? Also es wirkt da erstmal ganz gut ausgeglichen, oder?
Boros Heroic hat mich super hart überrascht. Aber er sagt doch selber, dass er ein bisschen Glück dabei war.
Ja.
Dabei muss man sagen, es ist ein super, super schönes Deck. Viele der Decks haben neue Karten drin.
Mhm.
Ich meine, Hidden Strings oder beziehungsweise Lotus Field Combo, wie sie es genannt haben, haben wir ja schon gesagt, mit dem Archdruid's Charm zum Beispiel. Mhm. Kann es spielen, macht es ganz solide. Boros Heroic mit dem Fugitive Codebreaker heißt der, glaube ich. Und ansonsten sind halt von den Meta-Anzahlen Decks ganz, ganz gut unterwegs gewesen. Also ich find's ausgeglichen, ich find's ganz cool. Ich bin halt immer, find's halt immer schwierig, wenn man den Meta-Anteil sieht und dann so viel Blau-Weiß rumläuft.
Ja.
Aber das ist eine persönliche Einstellung. No More Lies hat hier, by the way, einen vollen Einzug gehalten. Immer das volle Playset dabei. Wie wir es ja auch schon vorausgesagt haben.
Ja.
Und dementsprechend, es ist ganz nett, alles in allem vom Meta-Anteil her, weil es halt ein bisschen nicht so das Deck ist. Es ist nicht mehr so wie früher, wo du halt so Mono-Green Devotion und Rakdos Sacrifice Top-Tier-Decks und danach kommt ab Platz 32 jemand anderes. Es ist, glaube ich, ganz, ganz nett von der Aufteilung her.
Ja, ich finde es auf jeden Fall auch halt gut zu sehen, dass halt auch so Sachen wie Gabriel Nassif hat die Mir Control gespielt, was halt so eine Archetyp ist, die immer so ein bisschen wirkt, als ob es halt noch so eine kleine Kleinigkeit irgendwie mehr braucht so. Und ich meine, hier gibt's halt sowas wie Deadly Cover-Up, ein Five-Mana-Sweeper in Schwarz, dem, glaube ich, das Deck halt wirklich auch gefehlt hatte. Und das fand ich halt auch spannend, hat halt 8-2 gespielt, hat leider nicht für die Top 8 gereicht. Und ich meine, das ist halt das, ne? Man durchkämpft so ein bisschen die verschiedenen Decks, die jetzt so gespielt worden sind und versucht halt so ein bisschen was draus zu lernen. Und das finde ich eigentlich ziemlich, ziemlich schön. Also mich hat das Event sehr, sehr beeindruckt tatsächlich. Einfach nur von der Vielfalt, dass aber auch das jetzt nicht heißt gleichzeitig, dass ein komplett neues Deck jetzt alles übernehmen wird. Wir haben immer noch unsere Lotus Fields, wir haben immer noch unsere halt Is It Phoenix. Und wie immer gilt ja auch in Pioneer, je länger ihr ein Deck spielt und je erfahrener ihr mit einem Deck seid, desto besser. Und in dem Fall halt diese Innovation mit Rakdos Vampires hat's halt ein bisschen noch interessanter gemacht, aber neue Karten werden halt auch sehr viel Play sehen und bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, wie sich das Format jetzt weiterentwickelt. Wie gesagt, die Magic Con allgemein, wir hatten eben schon ein bisschen gesagt, es war sehr, sehr voll. Und ich muss halt lustigerweise bei den Magic Cons in Amerika immer so ein bisschen daran denken, wie das halt bei der allerersten Magic Con in Las Vegas waren, wo wir noch drüber berichtet haben, dass sie die Command Zone ja noch überteuert hatten und es war nicht genug Platz für alle. Jetzt quasi hat sich die ja schon so ein bisschen weiterentwickelt. Glaubst du, wir sind auf einem ganz guten Weg mit den Magic Cons? Glaubst du, sie lohnen sich halt im Sinne von, dass es eine gute Ergänzung ist für das Magic Hobby?
Boah, schwierige Frage. Es wird besser. Ich glaube, damit kann ich mich retten, wenn ich das sage. Es wird besser. Sie haben coole Panels mit bei gehabt. Sie hatten ja jetzt in Chicago auch zum Beispiel für Kinder ein eigenes Panel mit drin. Das fand ich ganz, ganz nett.
Voll.
Und tatsächlich auch so für Hobbykünstler sozusagen. Also nicht nur die großen Künstler, sondern auch so Token-Hersteller oder eigene Artwork-Künstler oder alte Art-Künstler waren vor Ort und konnten in einem Panel ihre Sachen ausstellen und haben dann von der kompletten Community Feedback bekommen und so weiter und so fort. Es ist auf dem richtigen Weg. Ich bin halt bei den in Anführungsstrichen Ausbeuten, die wir halt haben, immer ein bisschen schwieriger, wenn es darum geht. Also Ausbeuten im Sinne von, der Eintritt ist sehr teuer, man bekommt sehr viel für sein Geld geboten, man nimmt sehr wenig mit nach Hause davon.
Ja.
Und das ist ja das, was man so immer abwägen muss. Es gibt da Personen, die zum Beispiel sagen, hey, wenn es nicht irgendwie sich lohnt, mit irgendwie, keine Ahnung, ich komme mit 5 Black Lotis nach Hause, dann werde ich da nicht hingehen. Ich persönlich muss sagen, das Feeling, das einfach alles drumherum, das lohnt sich so stark. Das fand ich ganz cool. Und ich war ein bisschen schade, dass ich nach Chicago nicht mitgegangen bin. Ich hatte eine Einladung bekommen von einem Kollegen von mir, der gesagt hat, hey, ich würde dich mitnehmen, ich judge vor Ort, du musst praktisch nichts bezahlen, außer den Flug. Und ich dachte so,
es ist halt schon echt
aktuell
eine Anreise,
bereue ich so ein bisschen.
Ja, es ist halt wirklich so eine Anreise. Aber ich glaube halt wirklich, die amerikanischen Magic Cons, die sind nochmal ein bisschen was anderes. Ja. Weil halt, glaube ich, die Leute sind da einfach ein bisschen, die sind, glaube ich, noch ein bisschen verrückter nach Magic als die Europäer, was manchmal angeht. Also als ich da teilweise Bilder gesehen habe von dem Game Nights Live, was ja auch in Barcelona schon riesengroß war, habe ich echt gedacht, so krass, wie die da alle abgehen und was da für eine Stimmung irgendwie herrscht. Und ich habe teilweise auch online gelesen, dass Leute, die gleichzeitig zur Game Nights Live das 75k Standardturnier gespielt haben, das in derselben Halle war. Und die dann teilweise meinten, okay, jetzt muss ich hier hochkompetitives Standard spielen, während dessen alle gerade ausrasten, weil ein Solring gespielt wird. Ist vielleicht nicht ganz so optimal, aber ich finde, wenn Competitive Magic und Casual Magic irgendwie in Synergie zusammenarbeiten, so dann finde ich, macht die Magic Con das schon recht ordentlich. Es gibt immer Ausbaumöglichkeiten und ich glaube, sie machen sich auch kontinuierlich halt Dinge besser. Klar, teuer ist es immer, es ist immer noch ein teurer Spaß, aber ich finde, wenn wir so ein Event wie die Proto dabei haben, wo wir halt jetzt wirklich die Stars verfolgen, die Coverage war gut und halt die ganzen News, die wir bekommen haben, dann finde ich das eigentlich auch schon eine ganz nette Geschichte. Absolut. Aber wie seht ihr das mit der Magic Con in Chicago, beziehungsweise die Proto in Chicago? Habt ihr sie verfolgt? Wollt ihr euch jetzt neue Pioneer-Decks anschaffen aufgrund der Meta-Shifts, die wir so beobachtet haben auf dem Turnier? Schreibt es uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Und dann würde ich sagen, machen wir mal weiter mit Modern Horizons 3. Das ist wohl das mit Abstand heiß erwartetste neue Set diesen Jahres für etablierte Magic-Spieler. Und wir haben einen ersten Eindruck bekommen. Und da würde ich dich gerne mal direkt nach deinem ersten Eindruck fragen. Wie findest du denn das Modern Horizons 3 Set? Wir haben neue Karten, wir haben Reprints, wir haben Double-Faced Cards. Was sagst du denn dazu?
Wie packe ich das jetzt, ohne dass YouTube das zensiert? Ich hab lang nicht mehr so eine Scheiße gesehen. Sorry, das so direkt zu sagen zu müssen. Ich bin so gefrustet von diesem Set. Das ist, also Modern Horizons 2 war für mich schon so ein schwieriger Fall. Modern Horizons 1 war schon für alle so ein bisschen verpönt. Modern Horizons 2 war so schwierig. Und dann ging's halt los. Sie haben angekündigt, sie reprinten Fetchländer. Dasselbe haben sie jetzt auch gemacht, nur dass es jetzt die anderen Fetchländer sind.
Ja.
Was ich cool finde. Also es sind Game Pieces, die im Preis sinken müssen, und es sind sehr schöne Artworks und soll man machen, wie man macht. Auch alte Karten, die jetzt formatlegal werden, wie Priest of Titania oder Laelia, finde ich okay. Und dann kommen halt Full Art Lands, dann kommen, ich glaube, fünf verschiedene Treatments pro Karte. Spoiler, es gibt einen Emrakul.
Ja.
Und es ist kein Reprint, sondern ein neuer Emrakul. Und diesen Emrakul gibt es in Borderless Concept, Foil-Edged, in Normal, in Old Border und in Serialized.
Ja, das gut, dass du da
nicht
zurückhalten
hast. Und wir sind halt so die ganze Zeit. Das ist doch, also ich finde das ganz, ganz, ganz schlimm. Dann gibt's halt auch noch zum Beispiel die Fetchländer. Die gibt's in Borderless, die gibt's in Retro-Frame, die gibt's in Normal und die gibt's in Extended-Frame.
Ja.
Also wo nur die Seiten. Es ist einfach ein... Es ist ein Haufen Müll, wenn es darum geht, so viele Sachen zusammenzupacken. Ich finde es cool, dass sie die Fetchländer reprinten. Die neuen Karten, die sie gespoilert haben, fand ich bisher jetzt nicht super broken und fand sie eigentlich sogar sehr cool. Ja, keine Frage. Aber das schon wieder. Also ich dachte, wir wären davon los. Und wir sind noch nicht beim größten Aufreger. Da kommen wir gleich zu.
Ja, das ist halt wirklich das Ding, ne? Also ich meine, da sind wir halt in Magic zu ihrer aktuellen Prime Zeit so ein bisschen. Also, wenn man sich halt Emrakul The World Anew anguckt, gibt's halt wirklich, wie du schon meintest, das normale Treatment, das wie haben sie es gesagt, das Concept Art Treatment, dann das nochmal limitiert, dann halt ein White Retro Frame, was es so halt auch irgendwie nicht gibt, was auch einen weirden Effekt hat, wo ich irgendwie denke, ja, das ist irgendwie halt ein Retro Frame, aber irgendwie sieht das halt super weird aus. Und dann gibt's halt nochmal dieses Etched Foil, was wir schon aus Commander Legends halt her sehen. Und ja, es wird wieder halt eine Schlacht werden mit verschiedenen Treatments. Wir haben jetzt double-sided halt einen neuen Cycle von Legendary Creatures, die quasi zu Planeswalkern werden. So zum Beispiel Ajani, Nakettle, Pariah. Zwei Mana 1-2, der ins Spielfeld kommt mit einem 2-1er Cat Warrior Creature Token. Und immer wenn einer oder mehr Katzen, die du kontrollierst, gestorben sind, kann man Ajani eben exilen und dann halt umdrehen zu Ajani, Nakettle, Avenger. 3 Mana Planeswalker mit Boros-Farben. Und dann plus 2, put a 1-1 counter on each cat you control, ein 0, create a 2-1 cat warrior token, when you do, you control a red permanent other than Ajani, it deals damage equal to the number of creatures you control, und minus 4, jeder opponent nimmt ein Artefakt, eine Kreatur, ein Enchantment und ein Planeswalker und muss den Rest sacrificen. Also, auch da wieder so ein bisschen, klar, das Ding heißt Modern Horizons, aber ich glaube, was wir halt schon ein bisschen so erkennen jetzt, ne, Emrakul, Legendary Creature in 1000 verschiedenen Treatments, doppelseitige Planeswalker, Ajani wird nicht der einzige sein, den wir haben, aber der hat halt extra auf der Rückseite eine rote Identität mit drin. Es wird wieder so ein bisschen commanderig, glaube ich, habe ich so ein bisschen das Gefühl, ja, ne?
Ja, also es ist commanderig, man hat diesmal auch wieder versucht, Gratis-Spells reinzukriegen. Denn alle wissen, Gratis-Spells haben Modern noch nie geschadet. die hier sehen sogar noch einigermaßen fair aus. Wenn wir da zum Beispiel als Beispiel reinnehmen, Lay of Cultivation,
ja.
2 grüne, ein farbloses Sorcery, also Hexereien nur in einem Zug spielbar. Und man kann eine grüne Nicht-Token-Kreatur opfern, statt die Mana-Kosten zu bezahlen. Und dann durchsucht man sein Deck nach 2 Basic Lands, nimmt eins davon getappt ins Spiel, das andere in die Hand.
Hm. Ist halt das Cultivate nur for free, sozusagen.
Ja. Ja, genau, also wenn man halt was opfert.
Ja.
Wenn es eine Instant wäre, fände ich es halt cool, so, hey, ich will deine Kreatur removen, hey, dann mache ich daraus halt einen Wald oder so.
Mhm.
Aber so ist es halt bisher fast schon ein fairer Ding. Das Problem ist, es ist halt wieder ein Sec-Outlet, was halt zu Problemen führen kann wieder. Und ja, da bin ich halt echt auch mal gespannt. Aber auch das schreit für mich mehr Commander als irgendwie Modern oder Legacy oder so.
Und ich glaube,
und das finde ich halt weird.
Genau, da, ich meine, wir können festhalten, positiv sind alle Reprints erstmal. Also Priest auf Titania wird wahrscheinlich jetzt Elfen nicht auf einmal in Modern playable machen. Ich meine, das ist ein sehr guter Reprint. Und wenn sie liegen bleiben würde, was sehr unwahrscheinlich ist, weil wir haben Orcish Bowmaster und sie hat eine 1 hinten. Aber wenn sie liegen bleiben würde, wäre das auf jeden Fall ein krasser Boost für das Deck. Ich finde auch den neuen Emrah cool. Wir sind jetzt endlich nicht so viel darauf eingegangen, aber ist ganz nett, wirkt aber auch mehr
der
so
ist stark.
Commanderisch.
Der ist stark.
Ja, willst du den auch in Modern spielen?
Er hat Madness. Madness macht ihn sehr, sehr spannend. Also, es hat 12-Mana, 12-12er. Wenn er ins Spiel kommt, also wenn man ihn castet, bekommt man alle Kreaturen, die ein Spieler unserer Wahl kontrolliert. Er hat Fliegenschutz vor Zaubern und Permanenten, die in diesem Zug gecastet werden. Flying Protection from Spells and from Permanents that were cast this turn ist auch spannend.
Also was wie Leyline Binding quasi. Ich glaube, darum wollten sie heraus, dass er halt nicht Leyline Binding
ist. Ich glaube,
ja.
Spannend auf jeden Fall. Und tatsächlich ist es so, wenn er das Spielfeld verlässt, opfern wir alle Kreaturen, die wir kontrollieren. Das heißt, der Gegner kriegt seine Kreatur nicht zurück.
Ja.
Und wenn man den dann Madness für 6 Mana, man hat sowas wie Underworld Cookbook und ähnliches. Und damit kann man eben, glaube ich, tatsächlich Madness ganz gut machen. Und 6 farblose Mana ist jetzt für irgendwie Tron oder ähnliches gar nicht so schwierig zu machen. Mit Madness kann man den auch per Instant spielen. Das heißt, du greifst mich an, ich spiele den rein, ich übernehme all deine Kreaturen, ich gehe in meinen Zug, ich hau dich.
Ja.
Turn 6 mit einem 12-12er und all deinen Kreaturen. Und wenn du den 12-12er removest, dann verlierst du auch alle deine Kreaturen.
Das ist schon krass, ja. Ja, stimmt, so habe ich den halt gar nicht gesehen. Also ich meine, ne, ich sehe immer große Legendary und denke automatisch Commander. Aber du hast recht. Also ich glaube, aber das Ding ist mit Madness, das sagt jetzt hier Pay 6 und dann das Farblos-Symbol. Ist das explizit Wastes-Mana oder kann man da halt auch
farbloses
Sachen
Mana.
Aber da kann man auch Ursas Tower mitzahlen. Also wenn der da
genau, Ursas Tower macht auch Waste-Mana tatsächlich.
Ach so, okay, alles
also
klar.
Also Waste-Mana bedeutet ja nur, dass es effektiv farbloses Mana machen muss. Genau. Sowas wie Ancient Tomb oder City of Traders machen auch farbloses Mana.
Genau.
Solring macht 2 farblose Mana.
Aber es darf nicht generisch sein. Also jetzt nicht
genau, es darf nicht von einem Mountain bezahltes generisches Mana sein.
Okay, alles klar. Dann habe ich da auch endlich eine Frage, die ich so im Hinterkopf hatte, seitdem ich die Karte gesehen habe, auch schon mal gelöst. Aber wie gesagt,
der Judge immer zu Dienst.
Genau, worauf ich eigentlich hinaus wollte, war halt so, ne, all diese Karten sind nett. Der große Aufreger bei diesem Set wird jedoch die Produkt-Line-Up sein. Denn wir haben natürlich Playbooster, was jetzt der neue Standard ist. Wir haben Collector-Booster, wir haben natürlich Pre-Release-Pack. Ein Bundle wird es auch geben. Es wird auch ein Gift-Bundle geben. Und dann wird es Pre-Constructed geben. Man würde jetzt natürlich denken, Modern Horizons, alles klar, sie bringen Challenger-Decks für Modern. Wäre richtig krass, alle würden sich mega freuen. Aber nein, es sind 8 Commander-Decks, wobei es 4-mal quasi eine Collector's Edition ist, die wir das letzte Mal gesehen haben bei Warhammer 40k bei den Commander-Decks. Das heißt, einmal wird es eine Collector's Edition von einem Commander-Deck geben und einmal eine normale Version. Und die Themen werden sein Graveyard Overdrive, dann Tricky Terrain, wir haben Creative Energy, was halt ein Energie-Theme haben wird, und Eldrazis, was ja auch schon bei Commander Masters super funktioniert hat. Ja, viele Leute sind sauer, dass es halt nicht Modern Decks sind. Wie siehst du denn die ganze Geschichte?
Ich bin nicht nur sauer, ich bin fassungslos. Also wir reden ja oft drüber, dass es tatsächlich so ist, dass Modern Horizons 2 ja auch Commander-Spiele ansprechen soll, dass sie sehr einen Fokus auf Commander haben. Und mir tun die Commander-Spiele ja auch immer leid, weil aktuell, ich sag's ja immer wieder, die werden halt gemolken wie Kühe. Ja. Und wir wissen alle, Kühe in Ställen geht's meistens nicht so gut. Und so sehe ich aktuell auch einfach Commander-Spieler. Und wenn sie jetzt hingehen und einen Modern-Deck rausbringen, also ein Modern Horizons-Set rausbringen und sagen, hey, wir bringen euch neue Modern-Karten. Ach ja, und Commander. Und dazu machen wir noch Special-Commander-Sets. Und dann machen wir noch das Gift-Bundle in dieses Special-Set, damit es noch extra teuer ist, weil es keinen Sinn macht. Dann packen wir noch irgendwelche anderen Booster mit rein. Wir machen noch hier und da. Das ist einfach es gibt selten Tage, an denen mir die Worte gefehlt haben. Als ich das gesehen habe, habe ich laut angefangen zu lachen und dachte mir, sie haben sie nicht mehr alle. Ja. Sie haben sie einfach nicht mehr alle. Wie kacke kann man sein? Sorry, das so sagen zu müssen. Aber hinzugehen und jetzt auch noch der anderen Community, zu den modernen Leuten, diesen Stinkefinger zu sagen. Denn jetzt kommt ja der Fakt, wir werden zu Modern Horizons 3 Karten in den Commander-Decks haben, die natürlich nicht modern legal sind. Nur weil ihr in Modern Horizons 3 dem Commander-Set einen Solring habt, heißt es nicht, dass er in Commander playable ist. Das heißt, es sind Karten drin, die ich nicht spielen kann. Also wahrscheinlich. Ich gehe davon aus, dass sie kein Commander-Deck ohne Solring printen. Und das ist halt der Punkt, wo ich mir sage, so, das kann doch nicht sein. Wie weit seid ihr von euren Spielern entfernt? Wie weit seid ihr von eurer Community entfernt, dass ihr denkt, dass sowas cool ist? Dass die Leute sagen, voll mega, ich freue mich drauf. Wer? Also was? Ich verstehe es nicht.
Ja, ich fand's auch, also ich muss sagen, mich hat's nicht überrascht. Also ich habe wirklich gedacht, so, okay, natürlich werden sie dazu halt Commander-Decks eben bringen, weil sie bringen halt zu allem Commander-Decks raus. Aber es ist schon halt, es ist überraschend, wie das halt keine sinnvolle Geschichte ist. Also im Endeffekt, sie sagen halt, also es gibt einen Artikel bei Bloggetalk, bei dem Blog von Mark Rosewater, der gefragt hat, so von wegen, warum gibt es denn bei einem Modern-Set Commander-Precons? Und er sagt im Endeffekt von wegen, also er geht ein bisschen drauf ein, so, ne, als ein Business sagt man halt, man macht Produkt A, B und C. A ist super populär, B ist ein bisschen liked und C ist sehr, eine kleine, schmale, aber dedicated Fanbase sozusagen. Und im Endeffekt sagen die halt, sie machen sehr viele Commander-Decks, weil es einen huge Demand for Commander-Decks gibt. Und außerdem müsste man quasi ein pre-constructed Deck von einem Power-Level so hoch ansetzen, dass es halt zu teuer wäre und es wäre halt ein zu hoher Price Point, was Spieler quasi bezahlen wollen würden für ein pre-constructed Deck. Was ich interessant finde, denn sie bringen ja wieder Collector's Editions raus von Commander Decks und wir reden halt hier von Premium Commander Decks. Ich weiß nicht, ob es Vorbestellerpreise schon dafür gibt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Collector Editions von den 4 Decks, gerade das Eldrazi, der kann ich mir nicht vorstellen, dass das unter 100 Euro sein wird. Und sind wir mal ehrlich, was da an Value teilweise drin ist, gerade in diesen Premium Commander Decks, damit könnte man quasi mit diesem Gegenwert schon ein recht ordentliches, wenn nicht sogar halt so ein Budget Modern Event Deck nochmal anbieten. Das haben sie ja in der Vergangenheit auch schon gemacht. Ich meine, Fetchlands werden im Set reprintet. Warum packt man da nicht ein Playset Fetchlands eben auch in dieses Deck rein? So, weil der Preis wird ja sowieso droppen. Mhm. Und wir haben ja auch gesehen, was die Fetchlands in Modern Horizons 2 von dem Preis angerichtet haben, was halt gut ist, weil es halt bezahlbarer geworden ist. Ich glaube, die sind ja jetzt immer noch bei 15, 20 Euro oder so um den Dreh, was ein für mich vollkommen okayer Preis für Fetchlands sind. Und da sich nicht hinzusetzen. Man muss
ja überlegen.
Ja.
Ja. Kannst du ruhig weitermachen? Ich wollte nur kurz einwerfen, die normalen kosten schon über 70 Euro auf Amazon.
Ja.
Also die normalen Commander-Decks.
Ja, genau. Und das ist halt, ne, bei dem Preis ist es halt was, ich habe das Gefühl, von dem Value, der da eben drin steckt, plus halt dem, was diese Dinger halt ohnehin kosten werden, denn das wird halt natürlich wieder so Commander Masters Preise sein würden, von so 80 plus Euro oder was. So, die werden halt nicht günstig werden. Und dann kannst du mir halt nicht verkaufen, dass ein Modern-Deck mit ähnlichem Value drin, also ich verlange ja gar nicht, dass da irgendwie Money Pile oder sowas drin ist, aber vielleicht ein Elemental Tribal Deck, wo du halt dann vielleicht ein Solitude, ein Omnath oder sowas drin hast. So ein bisschen halt wie die Challenger-Decks.
Mono Green Tron. Einfach, man kriegt das komplette Tron-Set, man kriegt eine Ursa-Saga statt zwei. Ja. The One Ring lässt man einfach draußen, der ist zu neu, keine Frage. Aber sowas wie Dismember, Wurmcall Engine, irgendeinen anderen dicken Eldrazi aus dem neuen Set.
Ja.
Damit man Ulamog des Ceaseless Hunger nicht reintun muss. Dann nimmt man Ugin raus. Karne Great Creator kostet sowieso nur noch 2-3 Euro. Das ist total egal. Dann lässt man Chalice of the Void raus und nimmt irgendwas anderes. Ja. Ensnaring Bridge haben sie gereprintet. Der Leveler ist auch egal. Und dann hast du es. Also dann kommst du auf deine 200 Euro Produkt, die du, weil es gibt ja keinen sekundären Markt. Wir sind ja Wizards, wir acknowledge das nicht.
Naja.
Dann kannst du es halt trotzdem für 120 Euro raushauen. Und ihr könnt mir nicht erzählen, dass ein Mono-Green Tron-Deck, wo zum Beispiel das komplette Tron-Set drin ist, plus irgendwie eine Wurmcall-Engine, plus vier Karns, plus ein paar Sideboard-Karten, nicht einfach, dann auch am besten wie ein schönes Artwork rein, nicht einfach für 120 Euro verkaufbar ist.
Ja,
also total. Es ist ja nicht so, als ob sie mit den Challenger-Decks Pioneer die Tier 1 Komplett-Decks rausgeben würden, sondern sie stageln alles runter. Und das kannst du doch mit sowas auch machen. Und gerade Mono Green Tron kann halt, ja, dann packst du halt Osasmine, Powerplant, Tron da rein und irgendwelche dicken, farblosen Fettis im Notfall.
Ja.
Und der Rest sind halt irgendwie Chromatic Sphere, Chromatic Star. Die kosten ja auch nichts. Und das kriegst du halt hin, wenn du es möchtest. Aber dafür musst du dich halt mit dem Meta auseinandersetzen, dafür musst du dich mit den Decks auseinandersetzen, damit musst du dich mit dem Format auseinandersetzen.
Mhm.
Und hinzugehen und sagen, hey, wir produzieren einfach das 50-jährigste Commander-Deck, weil es halt easy ist, weil wir nutzen sowieso immer 80% dieselben Karten. Mhm. Auch bei Premium-Produkten nutzen sie 80% dieselben Land-Bases.
Ja.
Ja, dann kann ich das verstehen, dass sie sagen, nö, machen wir nicht, weil es wäre ja dumm.
Ja.
Und das Problem ist halt, dass die Leute es dann immer kaufen.
Total.
Und das ist halt noch viel dümmer.
Ja, total. Und das ist halt das Ding, ne? Ich meine, hätten sie einfach vier Challenger-Decks für, sagen wir, um die 80 bis 100 Euro oder so angekündigt, Monocreen Tron, Hammer Time, Boros Burn und irgendwie Prowess oder sonst irgendwas.
Eins hätte gereicht.
Oder eins hätte ja auch schon gereicht oder zwei oder so. Das wäre, ich glaube, die Leute wären richtig, hätten so richtig gesagt, so, ja, geil. Und die Leute würden das auch kaufen, weil halt, ne, selbst Commander-Spieler würden es wahrscheinlich kaufen, weil da halt gute Karten auch für Commander drin sein könnten. Aber nein, sie sind halt wieder den einfachen Weg gegangen. Es gibt wieder weitere Commander-Decks. Es hört niemals auf. Das wird niemals Commander-Decks nicht geben, anscheinend in Magic. Und das ist einfach enttäuschend. Gerade zu so einem Set, was eigentlich so modern noch mal zum Feiern gehen sollen. Und so, wo man sagt, okay, wir feiern dieses Eternal-Format. Wir feiern 60 Karten Magic in general. Irgendwie fühlt es sich halt jetzt an wie das nächste Commander Masters. Und das ist halt so ein bisschen, das sollte nicht das Gefühl sein bei einem modernen Set. Zumindest unserer Meinung nach. Mhm.
Absolut nicht.
Aber wie seht ihr das mit Modern Horizons 3 und dem vielleicht etwas Fail von den Commander-Decks anstatt Modern Pre-Constructed-Decks? Sagt ihr, okay, ich bin Modern-Spieler, ich hätte mich mega über ein Einsteiger-Deck gewöhnt, denn die Spieler hauen längerfristig irgendwie ab zu anderen Formaten oder spielen gar nicht mehr? Oder sagt ihr, hey, ich bin komplett fein mit Commander-Decks, Hauptsache in dem Set sind coole Karten drin? Schreibt es uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Und dann würde ich sagen, kommen wir zu erfreulicheren Themen, denn die restlichen Sets, die wir besprechen, sind eigentlich durchweg relativ positiv. Und wir fangen mal an mit Outlaws of Thunder Junction, ein Set, was im April 2024, jetzt schon recht bald, erscheinen wird. Das ist das nächste Standard-Set. Und was ist denn das Thema?
Wild Wild West.
Jiha.
Um es kurz zu halten, es ist Wild Wild West. Ja. Ich hatte, als ich es am Anfang gespoilert habe, habe ich gedacht, okay, wir machen jetzt irgendwie Indianer gegen Cowboys. Wir sind wieder da angelangt. Aber tatsächlich implementieren sie das wirklich in so einer Wüstenlandschaft mit Cowboys und mit dem Freerider und den, den Gangstern und dem Überleben, den fiesen Monstern in der Wildnis und so. Das ist, ja, sehr, 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 sehr spannend tatsächlich. Wir haben sehr krasse Reprints zum Teil mit drin.
Ja, genau. Wir müssen hier einmal kurz, glaube ich, aufschlüsseln, über was wir jetzt genau reden. Denn es gibt fünf verschiedene Symbole in diesem Set, was aber Gründe hat. Wir haben nämlich einmal das OTJ, also OTJ, das ist Outlaws of Thunder Junction, das ist das Hauptset. Alles davon ist standardlegal und damit hinaus auch noch Pioneer und Modern und Legacy und alles legal. Dann haben wir OTP, das ist das Expansion, beziehungsweise das ist der, der Bonus-Sheet, denn es wird wieder im Stile von Strixhaven oder von Brothers War oder von Wilds of Eldraine, wird es wieder ein Bonus-Sheet geben, wo es Karten drin geben wird, die ja Crimes darstellen. Und da wird es zum Beispiel spannend, denn wir haben zum Beispiel Thoughtseize in diesem Slot drin, was ziemlich cool, was ein ziemlich geiler Reprint ist. Das wird es einen in jedem Booster geben. Darüber hinaus gibt es noch das OTC-Expansion-Symbol. Das ist quasi nur da für die Commander-Decks, beziehungsweise Karten, die nur Commander-legal sein werden. Und dann gibt es die BIG oder Big Expansion. Das sind Karten, die waren ursprünglich gedacht für ein epilogmäßiges oder Epilog-Booster-Set, was es jetzt aber nicht geben wird. Das wird es eben auch in den Boostern zufällig geben. Und im Endeffekt von Legalitäten her, ach so, und Special Guests gibt's auch, aber die tauchen in der Liste auf, also alles beim Alten. Im Endeffekt
nur es gibt die Liste.
Genau, und es gibt noch die Liste. Also nur standardlegal und pioneerlegal sind alle Sachen mit dem OTJ Expansion Symbol. Also einfach nur aus dem Standardset. Alles davon wird relevant sein für eben Pioneer, für Modern und für alles drum und dran. Die restlichen bleiben alle in dieser Legalität, wie sie schon vorher waren, beziehungsweise werden Legacy, beziehungsweise Commander eben legal. Und dementsprechend gibt es halt fünf Set-Symbole. Ich hoffe, wir haben es einigermaßen gut erklärt. Über welche Karten bist du denn excited? Welche Reprints findest du denn jetzt schon großartig?
Reprints finde ich Thoughtseize. Thoughtseize finde ich großartig.
Ja.
Und tatsächlich auch Crime and Punishment. Das sind die beiden, die wir gespoilert haben. Die sind richtig cool. Ich habe Crime and Punishment tatsächlich im Legacy eine Zeit lang gespielt, weil es halt einfach Kreaturen, Enchantments mit Mana-Value von X Artefakt auch noch zerstört. Und ja, das finde ich sehr spannend. Weil sie haben halt sehr viele Frames. Wir haben wieder unendlich viele Frames. Und die Crime Scenes haben den sogenannten Breaking News Frame.
Ja.
Bedeutet, sie sind in einer Art von Zeitschrift drin. Man kann das sich vorstellen, so ähnlich wie die Secret Layer mit den Creepshows, glaube ich. Mhm. Nur halt hier sehr viel mehr Platz für den Text gelassen und sie sind sehr viel geordneter. Ja. Man hätte auch sagen können, das ist ein Secret Layer. Sind wir ehrlich. Und es wird auch dort Textured Foils geben, tatsächlich. Mhm. Das heißt, wir haben hier nochmal dieses diese leichte, raue Oberfläche. Die sind relativ selten und nur in Collector-Boostern erhältlich. Was ich schon ja. Die beiden finde ich einfach sehr cool. Also da bin ich mal gespannt, was da noch kommt.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe übrigens direkt schon eine Korrektur, die ich machen muss, denn ich habe gerade nochmal nachgelesen. Tatsächlich alle Karten aus dem OTJ Expansion Symbol, also aus dem Standard-Set, und alle Karten aus dem BIG Expansion Symbol. Das ist so eine Tresortür mit so einem großen Henkel. Die sind standardlegal. Denn zum Beispiel in diesem BIG-Set da haben wir zum Beispiel das Sword of Wealth and Wealth and Power.
Oh ja.
Was ein weiterer Sword, das 11. Sword des Cycles sein wird, was wohl keiner gerechnet hat. Ist ein 3-Mana-Artefakt-Equipment mit Equip 2, also wie jedes Sword. Equip die Kreatur, kriegt +2/+2 und hat Protection von Instants und Sorceries. Und immer wenn die ausgerüstete Kreatur Combat Damage zu einem Spieler macht, kreieren wir einen Treasure Token. Immer wenn man das nächste Mal einen Instant oder Sorcery Spell castet, wird dieser kopiert und man kann neue Targets für diese Kopie machen. Also ein bisschen so ein Spellslinger Sword, oder?
Der wird richtig geil. Ich glaube, das wird richtig geil. Also mal abgesehen davon, den gibt's halt in Normalframe, den gibt's im sogenannten Vault Frame, wo es so ein bisschen so fast schon Borderlands-stylisch irgendwie auf so einem Thron hängt.
Sieht schon sehr cool aus.
Und es wird die natürlich noch mal in exklusiven Foiling geben, in Collector-Boostern.
Ja.
Die wahrscheinlich auch sehr viel seltener sind. Wahrscheinlich ist das das, das nennt sich dann Raised Foil Vault. Mhm. Dementsprechend wird da wahrscheinlich einfach vom Foiling her was anders sein. Ich bin gespannt drauf, weil wir haben jetzt Texture Foil, wir haben dieses Vault Raised und wir haben ja noch normale andere Sachen. Mhm. Da bin ich auch gespannt. Aber das wird, glaube ich, sehr, sehr cool. Du musst dir überlegen, wir haben hier das erste Mal so eine richtig, richtig starke Ausrüstung für Pioneer und Standard, die halt Schutz vor Instant Sorceries gibt. Das heißt, die Kreatur kann nicht mehr gefatal pushed werden. Wenn ich das auf meine Shieldred lege, ist das eine 6-7 Schutz vor Sorceries und Instants. Das heißt, sie können nicht davon gebounced, zerstört oder sonst was werden. Plus, wenn die Kreatur einem Spieler Schaden zufügt, einen Treasure Token. Und wenn ich dann einen Spell spiele, wird der auch noch kopiert.
Ja.
Also es ist schon stark.
Das ist schon nicht schlecht. Tatsächlich so ein bisschen habe ich das Gefühl, dass halt dieses klassische Sword-Design, ich glaube, das hatten wir jetzt zuletzt bei Forge and Frontier, dem aus New Phyrexia? War das New Phyrexia? Ich glaube, New
Phyrexia. Nee, wir hatten das Blau-Schwarze in
Oh, ja, stimmt.
Das Blau-Schwarze.
Das hatten wir auch letztens.
Wir haben zu viele Sets.
Ja, ja,
wir wirklich. Haben zu viele Sets.
Auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte, ist, ich glaube, für Constructed ist das so ein bisschen zu langsam. Für 3 Mana das ausspielen, wenn du deine 3-Drop ein bisschen skippst, so halt das auszuspielen, ohne dass es einen direkten Effekt hat, ist es, glaube ich, schwierig. Aber ich gebe dir recht, wenn das mal liegt und wenn das ausgerüstet ist, dann ist es insane. Allein nur seine eigenen Thoughtseize aus dem Friedhof quasi wieder zu casten. Quatsch, sorry, was sage ich denn? Seine Thoughtseize zu casten und 2 Sachen rauszunehmen mit dem Kopiereffekt, das ist schon ziemlich stark. Und ich bin mal gespannt, wie stark diese Mythics sein werden. Denn es wird halt eben Big Score wird, also dieses Expansion-Set mit diesem, was eigentlich ein Epilog-Booster sein sollte, wird 30 Mythics sein. Also das heißt, lieber Arena-Spieler, es tut mir jetzt schon leid um eure Mythic-Wildcards, wenn da wirklich Playable-Karten mit dabei ist. Aber auf der anderen Seite ist hier schon ein ganz gutes, sag ich mal, Grundformat gelegt für ein erfolgreiches Standard-Set. Wir haben dieses Bonus-Sheet eben mit Thoughtseize oder Crime and Punishment, wo gerade Thoughtseize, wir haben ja sowas gesehen wie bei Ragavan oder Rhystic Studies oder sowas, ne, was so ein Reprint halt eben ausmacht von wegen für den Preis für den sekundären Markt. Und ich hoffe, dass Thoughtseize jetzt einfach ein bisschen mehr im Umlauf kommt, damit sich mehr Leute eben dann trauen, auch schwarze Decks in Pioneer zu spielen. Aber darüber hinaus, wir haben tatsächlich eine Preview, über die ich mindestens noch reden möchte in Thunder Junction, und zwar Tiny Bones, The Pickpocket, was ein 1-Mana Mythic mit 1/1 und Death Touch ist, ein Legendary Creature Skeleton Rogue, der den Text hat, immer wenn Tiny Bones Combat Damage zu einem Spieler macht, kannst du eine Non-Land Permanent aus dem Friedhof des Gegners spielen und Mana von jedem Typ bezahlen. Und ich habe alles gehört von wegen, diese Karte ist super trash und überhaupt nicht playable in 60-Karten-Formaten, bis halt hin, das ist Pioneers neuer Ragavan. Wo auf diesem Meta findest du dich denn ein? Wie findest du denn den neuen One-Drop Tiny Bones?
Wie kann man denn so einen geilen Frame haben? Also, selbst wenn die Karte Junk wäre, würde ich sie alleine für den Frame spielen. Also, kurz dazu, wir haben nämlich mehr Frames. Wir haben noch mehr Frames.
Den Wanted Frame, ja.
Wizards of the Coast mag es, uns mit Frames zuzuwerfen. Und zwar den sogenannten Wanted Frame, wo es halt wirklich so eine Art Sticker ist, den man so ein Steckbrief.
Genau, so ein Steckbrief.
Wild West. Wie man die kennt von Lucky Luke und so weiter und so fort.
Ja.
Und das ist ein so cooles Artwork, wie Tiny Bones damit ohne seinen Kopf hängt. Es ist so geil. Und tatsächlich muss ich sagen, er ist halt ein 1-Mana 1/1er, was halt schon mit Death Touch, was schon einfach insane gut ist.
Ja.
Und wenn er dem Schaden zufügt, kann man einen Non-Land Permanent aus dem gegnerischen Friedhof casten. Man muss halt das Mana dafür bezahlen, was halt schwierig ist. Er hat keinen Evasion Move, er hat keine Eile. Und es wird selten passieren, also das Coolste, was passieren kann, ist, man spielt Tiny Bones und der Gegner spielt einen Thoughtseize und man haut zu und spielt auch einen Thoughtseize und hat dann noch 1 Mana.
Ja.
Also ich sehe den nicht als so wild an. Aber ich denke tatsächlich, dass er eine ganz coole Karte ist tatsächlich.
Ja.
Aber ich glaube nicht, dass er Raghavan-Style hat.
Ich glaube auch nicht. Ich muss auch sagen, ich glaube, dafür ist er mir ein bisschen zu fragil. Klar, er hat Death Touch, er tradet gut ab gegen größere Kreaturen. Aber auf der anderen Seite, bevor ich irgendwie eine Linie sehe, wo der Gegner mein Thoughtseize aus meinem Friedhof castet, würde ich den ja doch vielleicht blocken. Also es ist halt so ein bisschen schwierig. Ich kann den Appeal auf jeden Fall sehen. Und ich glaube, in einem richtigen Deck könnte der auch richtig gut sein, aber vielleicht ist es dann doch eher was für Standard, weil na, er stirbt halt auch zu Fatal Push, er stirbt zu Shock, zu Spikefield Hazard, zu allem Möglichen fast. Aber ja, genau, soweit erstmal zu Outlaws of Thunder Junction. Wir haben nämlich noch ein zweites Standard-Set, was wir dieses Jahr bekommen werden. Und zwar im August 2024 haben wir das wohl cuteste Magic-Set aller Zeiten, und zwar Bloom Barrow, was den Appeal haben wird. Wir sind auf einem komplett neuen Plane. Thunder Junction ist natürlich auch ein komplett neuer Plane, aber wir haben keine Menschen auf diesem Plane. Wir haben alles sind Mäuse oder Eidechsen oder Badger oder Hasen oder Fledermäuse oder Otter. Und das wird quasi so ein bisschen das Hauptset werden. Es wird so ein bisschen Tribal Shenanigans werden. Und wenn wir eins aus Ixalan gelernt haben, aus dem Original Ixalan, ist, dass Tribal-Synergien doch eigentlich immer ganz gut gehen, oder? Gerade wenn sie Sets oder wenn die Kreaturen halt auch so cute sind.
Darum geht's hauptsächlich.
Ja.
Also, oh mein Gott, wird das großartig. Ich war lange nicht mehr gehypt für einen Standard-Set wie für dieses Set. Ich liebe das einfach. Ich habe so viele Computerspiele gespielt, wo ich als Maus oder als Fledermaus oder sonst wo als irgendwie durchgehen können. Wir haben alles von einem Hasen-Commander-Deck. Wie geil ist das denn? Also wirklich, ich habe ja schon so oft gesagt, immer wenn Hase rauskam, ich muss mit dem ein Commander-Deck bauen.
Ja.
Wir kriegen ein Hasen-Commander-Deck. Wir haben einfach eine Karte, die von Matt Searway heißt er, glaube ich. Oder Setway oder so, gemalt wurde. Der hat den Original Glurak in Pokémon gemalt.
Ja.
Und wir haben einen Otter-Commander. Muss ich mehr sagen, als wir haben finally einen Otter-Commander.
Ja.
Es ist so, so, so schön. Und dann kommt noch dazu, dann nehme ich jetzt einmal ganz kurz schon mal vorweg, wir haben ja auch noch in den Standardländern sowas wie dieselbe Artwork in Spring, Summer, Autumn, Winter. Also
ja, das ist sehr cool.
Herbst, Winter. Und es sieht so schön aus. Ich meine, trifft das deinen Geschmack? Trifft das deinen Geschmack?
Also auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich muss sagen, ich freue mich schon sehr auf Bloom Barrow. Einfach nur, weil ich halt auch, ne, wir haben nicht so viele Previews wie zu dem anderen Set, ist ja auch noch eine Weile hin. Aber wir haben zum Beispiel Mabel, Heir of Krugflame. Ein 3-Mana, ein generisches, ein rotes, ein weißes für eine 3-3 Legendary Creature Mouse Soldier. Und im Text, andere Mäuse, die du kontrollierst, bekommen +1/+1. Und wenn er ins Spielfeld kommt, kreiere Krugflame, Legendary Colorless Equipment Artifact Token mit Equipped Creature gets +1/+1 and has Vigilance, Trample and Haste and Equipped 2. Also der kommt quasi mit seinem kleinen eigenen Schwert nochmal um die Ecke. Und halt
sie.
Jedes Artwork ist halt großartig. Also sowohl das Woodland Frame finde ich halt super cute, das geht so ein bisschen mehr in so eine märchenhafte Richtung. Dann haben wir aber ein Borderless-Anime-Frame, muss man dazu sagen.
Oh ja, der ist so geil.
Und selbst das sieht halt wirklich cool und also, wo wir bei anderen Anime-Artworks schon so ein bisschen gedacht haben, okay, da fehlt uns vielleicht so ein bisschen der Charakter von dem, der das dargestellt werden muss, muss ich sagen, hier kommt der Charakter auf jeden Fall rüber. Also ich nehme Mabel komplett ihre heroische Mäuserolle irgendwie ab. Ich will eigentlich sofort darum irgendwas bauen. Also es ist ziemlich spannend. Das Set wird zweifarbige Kombinationen haben. Also Boros in diesem Fall wird die Mausefarbe sein. Aber wir haben auch auf Artwork schon sowas gesehen, wie halt eben ne Fledermäuse, Hasen wird es ganz viele geben, Badger wird es geben. Und Mark Rosewater hat in dem Panel auch gesagt, dass sie extra schon in den anderen Standardsets eben schon versucht haben, mehr Mäuse, mehr Otter und mehr diese ganzen Kreaturentypen eben einfließen zu lassen, damit man halt genug hat, um halt eben ein Standard-Mäusedeck zu bauen oder ein Standard-Hasendeck zu bauen.
Oh, geil.
Und das finde ich halt großartig. Also es wird halt ziemlich, ziemlich cool, glaube ich, einfach nur vom Flavor her, vom wie es aussieht. Ich glaube, es wird ein ziemlich, sag ich mal so, silly Set. Also halt so ein bisschen leichtherzig, aber es wird ziemlich Spaß machen, glaube ich. Und
ja, absolut.
Artworks zeigen halt schon, also wir werden trotzdem Planeswalker haben von anderen Planes, die auf diesen Plane von Bloom Barrow eben kommen wird. Und unter anderem eben Ral Zarek und eben Jace the Mind Sculptor. Also nicht die Karte Jace the Mind Sculptor, aber Jace. Und Sie werden anthropomorphisiert werden. Also wir haben hier Jace als Fuchs, gemalt von Justin Garrett. Und wir haben Ral als Otter von Rudy Sisvanto. Wir wissen noch nicht, was die Karten machen, aber ich lieb's jetzt schon. Ich würde am liebsten jeden Charakter aus Magics Geschichte einmal als Tier haben. Einmal auf diesen Plane schicken, wieder wegschicken, einfach nur um zu gucken, was da rumkommt.
Ja. Und das auf jeden Fall. Plus, was ich halt cool finde, sie bringen halt ein anständiges Set raus. Wir kriegen ein Set mit einem normalen BLB, Expansion Set Symbol.
Ja.
Wir bekommen einen Commander, natürlich kriegen wir Commander Decks dabei und wir bekommen die Special Guests.
Ja.
So. Dazu haben wir halt irgendwie Playbooster, Collector Booster, ein Bundle, Pre-Release Kits, 4 Commander Decks. Wie gesagt, eins davon ist ein Hasendeck. Da kann ich einfach nichts gegen sagen.
Ist schon
einfach
super.
Großartig. Ich weiß noch nicht genau, wie ich mit Eichhörnchen und Waschbären und Kranichen umgehen soll. Aber Hasen wird großartig. Und dann bekommen wir etwas, was wir schon sehr lange für ein Standardset nicht mehr hatten. Und zwar ein Starter-Kit.
Ja.
Und in diesem Starter-Kit ist einfach vorne drauf ein Otter, der einfach wirklich gut ist und auch Commander-playable ist. Das heißt, man kriegt da vielleicht auch mit dem Starter-Kit Leute zum Commander spielen.
Mhm.
Und auf der anderen Seite haben wir einen Hasen, der ganz, ganz cool ist. Und er ist es halt einfach Brike Long Ear of the Law. Also der lange Ohr des Gesetzes. Also der lange Ohr des Gesetzes ist einfach großartig. Und der Riptide Rogue, also der Dieb sozusagen, der Otter Dieb, wo der von den, es ist alles daran ist großartig.
Ja. Ja, es ist super. Es trifft, glaube ich, ganz gut den Schlag, dass das, glaube ich, ein sehr einsteigerfreundliches Set werden könnte. Und dementsprechend
machen halt auch so sehr
die Starter-Sets auch wirklich Sinn. Weil mir geht allein das Herz auf, wenn ich halt diese ganzen Artworks sehe. Ich finde, sie sind zwar cute und halt offensichtlich süß auch gemacht, aber ich muss auch sagen, sie wirken nicht so unironisch. Also ich nehme halt, wie gesagt, den Charakteren schon die Story halt eben halt irgendwie ab und glaub halt auch, dass da wirklich auch coole Kartendesigns bei rumkommen. Und bin halt wirklich gespannt, was halt Bloom Barrow so mit sich bringen wird. Und ja, soweit erstmal zu dem Ausblick unserer nächsten zwei Standard-Sets, die wir bekommen haben, oder die wir bekommen werden. Yes. Thunder Junction und Bloom Barrow, wie steht ihr zu den neuen Standard-Sets? Freut ihr euch auf Western, Yeehaw oder auf cute anthropomorphe Tiere, die irgendwie Planeswalker imitieren? Schreibt es uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Würde mich da freuen, von euch zu lesen. Und dann gehen wir noch ganz zum Schluss ganz kurz noch auf Magic the Gathering x Assassin's Creed ein. Unser nächstes Universes Beyond Set, was wir im Juli 2024 bekommen werden. Wie gesagt, Fallout steht jetzt ja schon an. Das werden wir in der nächsten Woche in aller Ausführlichkeit besprechen. Assassin's Creed wird ja nicht in Commander-Decks-Form kommen, sondern wie werden wir denn die Welt von Altair und Co. Denn bekommen?
Genau, also wir haben sogenannte Universe Beyond Booster. Da haben wir letzte Folge drüber geredet, noch ein bisschen gerandet. Dann wird es Collector Booster geben mit 10 Karten, also auch kleinere, also ähnlich wie bei Aftermath, wo auch kurz kleinere Collector Displays waren. Dazu haben wir Bundles, was ich ganz gut finde, und tatsächlich ein Starter Deck. Das heißt, wir haben da, dazu wird wahrscheinlich auch ein Secret Lair kommen. Sie haben ganz unten geschrieben, so, übrigens, da kommt vielleicht auch was aus dem Schatten und darunter ist ein riesiges Secret Lair Drop.
Ja. Kommt garantiert ein Secret Lair. Aber ich muss auch sagen, wir haben eben ja bei Bloom Barrow schon drüber gesprochen, über Starter Kits. Und ich finde, diese Universes Beyond Starter Kits sind halt das, was wirklich sehr viel Sinn machen. Also, was ich halt so weiß, war das Starter Kit von Herr der Ringe auch äußerst beliebt und auch sehr ausverkauft jetzt schon überall.
Ja, ist es auch. Und es ist value-mäßig tatsächlich hoch, weil da ist eine Karte drin, die halt im Commander playable sieht. Und kostet halt irgendwie, ich glaube, 8 oder 9 Euro kostet das Ding.
Nicht schlecht.
Also da ist eine Mithril Armor drin.
Ah, und, sehr cool,
die Leute wollen die halt haben.
Ja.
Und die ist da einfach drin. Und das ist ein geiles Set und ist ein cooles Ding.
Voll. Und ich finde, das ist halt auch ein sehr ziemlich sinnvolles Ding, was halt auch so ein bisschen aussagt, so von wegen, hey, Assassin's Creed-Fans, kommt zu Magic, hier habt ihr alles, was ihr braucht, um eine Magic-Spielerfahrung zu haben. Und ja, wir haben aber außerdem natürlich, reden wir mal über die eigentlichen Karten. Mit welcher möchtest du denn starten? Was ist denn so das, ich habe das Gefühl, du bist ein großer Assassin's Creed-Fan, oder?
Minimal, ganz, ganz minimal. Also ich liebe Assassin's Creed. Assassin's Creed 1 war für mich das Spiel, mit das ich wirklich nochmal in den PC gefesselt habe, wofür ich mir einen Rechner geholt habe, was ich hart gesuchtet habe. Es ist, glaube ich, immer noch das meistgeklickteste YouTube-Video auf meinem Let's Play-Kanal mit, ich glaube, irgendwie 40.000 Aufrufen oder so. Die 100%-Marke von was passiert, wenn man Assassin's Creed 1 bei 100% steht.
Ja.
Spoiler, nichts. aber man muss es halt mal probieren. Und ich bin aktuell zum Beispiel, bin ich das Assassin's Creed in Ägypten am Spielen. Weil alle wissen ja, ich bin ein riesen Ägypten-Fan.
Ja.
Das könnte man an meinem Hand von meinem Maskottchen und meiner Aufmache von meinem Kanal so ein bisschen bedenken. Und das Assassin's Creed Ägypten konnte ich halt lange nicht spielen, das bin ich jetzt am Spielen. Und es gibt so viele coole Assassin's Creed-Sachen. Dementsprechend bin ich mega, mega hyped darüber, dass es hier einen Commander gibt, der fünffarbig ist, mit dem man praktisch alle Assassinen wahrscheinlich in einem Deck spielen kann.
Ich glaube auch. Und dafür ist der ausgelegt.
Ezio Auditore da Firenze.
Ja.
Ein schwarzes, ein farbloses 3-2 Menace. Assassinen-Zauber haben Freerunning 2 schwarz. Ich habe keine Ahnung, was Freerunning ist. bin ich absolut ehrlich. Das ist auch, glaube ich, noch nicht wirklich gespoilert worden, was es ist.
Doch, es gibt schon einen Reminder-Text, der quasi darunter sagt, you may cast a spell for its free-running cost if you dealt combat damage to a player this turn with an assassin or commander. Das heißt, wenn du mit einem Commander oder mit einem Assassinen quasi Schaden gemacht hast, kannst du in diesem Fall Assassin-Spells für 2 schwarze zahlen. Und darunter halt alle Assassinen, die es halt gibt, egal wie teuer sie sind.
Ja. Und das ist halt cool. Und da kann man halt auch Urborg endlich im Deck gut nutzen.
Ja.
Und dazu kommt, immer wenn Ezio einem Spieler Schaden zufügt, kann man ein weißes, ein blaues, ein schwarzes, ein rotes, ein grünes bezahlen. Also einmal alle Farben. Und wenn der Spieler 10 oder weniger Leben hat, verliert er das Spiel.
Das ist schon ziemlich gut, ne?
Das ist so geil. Und das ist vor allem, immer wenn der Schaden zufügt, ein Spieler.
Ja.
Also zu einem Spieler. Das ist so cool. Und dann kann man es ist einfach so ein geiler Commander, den man spielt, mit dem man Leute schnell rausnehmen kann. Und ja, jetzt fangen schon die Leute an und sagen, das ist gar nicht so cool, wenn man noch 10 Leben runtergesetzt wird. 10 Leben ist ein Viertel eures Lebens.
Ja.
Wenn ihr auf 10 Leben im Commander seid, ist das schwierig. Was ich viel lustiger finde, ist, die ganzen Karten werden ja auch Legacy-legal sein.
Ja, total.
Und da habe ich halt so ein bisschen die Augen drauf, weil da werden so ein paar Karten, glaube ich, doch ganz cool werden.
Ja.
Aber die Karte mega.
Total.
Wirklich mega cool.
Vor allen Dingen, also wir reden jetzt gerade von Commander und Legacy, aber es wird ja auch Modern legal sein.
Das heißt,
da müssen wir ein bisschen gucken, ob die Sachen dann wirklich auch playable werden in Modern. Also ich meine, er ist mit 2 Mana, 3-2, ist er schon ganz okay gekostet. Ich meine, er hat Menace, also ist ein bisschen schwieriger zu blocken. Also er könnte spielbar sein, aber ich meine, sind wir mal ehrlich, auch gerade diese Wuburg-Mana-Symbole, das soll halt der Assassin's Creed Commander sein,
ja,
wo du alle Karten reinnehmen kannst, die du da mitspielen möchtest. Und das ist auch komplett fein. Wenn man Universes Beyond macht, finde ich, ist es auch okay, eben so ein bisschen offensichtlichen Wink für eben Commander-Spieler drin zu haben. Und halt, wie du schon sagst, es passt ja auch flavormäßig mit dieser zweiten Fähigkeit, von wegen, du als Assassine jagst du quasi dein Feind in die Ecke und wenn er dann schon sowieso keine Möglichkeiten hat, mehr abzuhauen, dann finishst du ihn mit einem Schlag, in diesem Fall halt eben diesen Wuburg. Und wenn er schon halt auf 10 Leben drunter ist, wird er halt eben rausgekickt und assassiniert sozusagen. Und das finde ich auch sehr flavorful, finde ich auch ziemlich gut.
Ja.
Tatsächlich auch noch gepreviewt, ein weiterer Assassine ist Altair Ibn La'ahad. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen richtig ausgesprochen. Ein dreifarbiger Legendary Creature, ein rotes, ein weißes und ein schwarzes für ein 3-3 Legendary Creature Human Assassin mit First Strike. Und der hat den Text, wenn immer diese Kreatur attackiert, kann man eine Assassinen-Kreatur von dem Friedhof mit einem Memory Counter exilen. Dann für jede Kreatur, die du im Exile kontrollierst mit einem Memory Counter, kreiere eine getappte und attackierende Token-Copy von dieser Kreatur und dann werden die vom Ende des Combats quasi exiliert. Das heißt, hier hast du so ein bisschen diesen Animus-Effekt drin, von wegen die Legenden, die schon gestorben sind, die kannst du quasi noch einmal als Kopie aufleben lassen. Sie greifen einmal quasi mit an und quasi müssen dann quasi der Token muss dann wieder geexilt werden. Aber das summiert sich ja auch. Wenn du das dritte Mal mit einer Teil-IA angegriffen hast, hast du vielleicht schon 3 Kreaturen mit einem Memory-Counter aus dem Friedhof damit exiliert und kannst halt dann auch mehr Tokens damit machen. Und was sagst du zu Altair, dem Original Assassine? Also aus der Spielwelt.
Ich glaube, genau, aus der Spielewelt. Ich glaube tatsächlich, dass er sehr cool wird. Du hast gerade eben schon den Animus-Effekt genannt. Wir haben ja den Animus selbst auch als Karte.
Genau.
Und auch er exiliert Legendary Creature Cards aus dem Graveyard mit Memory-Countern.
Ja.
Bedeutet, man kann mit Altair zwar nur Assassinen exilieren, mit dem Animus aber generell Legendaries.
Ja.
Das bedeutet, man kann mit Altair, wenn der eingreift, kann man eine Karte, zum Beispiel keine Ahnung, She-Aldred, ins Spiel reinbekommen, die angreift.
Ja.
Weil die ist im Animus mit einem Memory Counter.
Total.
Und wer weiß es nicht. She-Aldred hat auf jeden Fall was mit Altair zu tun.
Und vor allem, ich find's halt auch so geil. Du kannst ja den Animus auch noch aktivieren, indem du ihn tappst und dann bis zum nächsten Zug wird eine Legendary Creature, die du kontrollierst, eine Kopie von der Kreatur, die du exiled hast, mit dem Memory Counter on it. Das heißt, Altair kannst du She-Aldred werden für einen Zug oder für einen Turn Cycle.
Genau. Das ist schon echt witzig. Das ist so geil. Also es ist wirklich, wirklich cool. Und ich glaube tatsächlich, dass da auch nicht so viel schlechte Karten mit rumgemacht werden. Also die Karten sind wirklich cool.
Ja.
Ich finde auch die Foil Edged und so weiter wirklich schön. Die Extended Arts wirklich schön. Es wird ja auch noch das normale Foil geben. Womit ich Schwierigkeiten habe tatsächlich, ist tatsächlich der Frame der Memory Corridor.
Ja.
Der Memory Corridor, er ist so weit weg von einem Frame, den ich erkenne.
Ja.
Er ist aber nicht nah genug an einem Secret Layer Frame dran, dass ich sagen würde, yo, das ist wie Secret Layer, das kann ich ignorieren.
Mich erinnert das komplett an so ein Final Fantasy hatten, glaube ich, die Karten, die so super weiß sind und halt auch so ein weirdes Background, Foreground Ding mit dem Artwork und dem Charakter in der Mitte hast, der so mehr ausgeschnitten wirkt. Also ich weiß ganz genau, was du meinst. Das wirkt so blöd, wie es klingt bei den ganzen Frames, die wir heute schon besprochen haben, aber dieser Frame wirkt irgendwie nicht wie eine Magic-Karte. Da stimme ich dir auf jeden Fall zu.
Das ist leider weird. Ansonsten muss ich sagen, finde ich es ganz cool, weil wir auch einige Reprints bekommen.
Ja.
Temporal Trepassing, also Trepass ist tatsächlich eine sehr teure Karte eigentlich, soweit ich mich richtig erinnere.
Pioneer Player.
Und die haben wir als Reprint hier drin im Mythic.
Mhm.
Sword of Feast and Famine, bin ich mir nicht sicher, warum es das Schwert geworden ist, aber okay. Es ist halt das beliebteste Schwert. Und jetzt kann ich es halt in Full Art Foil mir für mein Commander Deck nochmal kaufen, weil ich jetzt das Full Art Foil ändern muss. Cover of Darkness finde ich halt ganz spannend, weil Cover of Darkness ist eine sehr alte Karte.
Ja.
Die, glaube ich, mit diesem Set jetzt auch modern legal wird.
Ja, das stimmt.
Ich glaube, sie war vorher nicht modern legal.
Ja, du hast recht.
Weil auf der Karte steht noch 4 drauf. Also wir sagen einen Kreaturentyp an, wie zum Beispiel Assassine.
Wahrscheinlich,
nehmen wir einfach mal irgendeine Random.
Ja.
Und dort ist es dann so, dass die Kreaturentyp, alle mit diesem Kreaturentyp haben Furcht. Mhm. Finde ich halt spannend, weil das hat man eine Zeit lang in Dark Depths gespielt und hat dann gesagt, mein Marit Lage Avatar hat Furcht, kann nur von Schwarzen oder von Artefaktkreaturen geblockt werden. Und Furcht hatten wir schon ganz, ganz lange nicht mehr, weil sie Furcht nicht mehr auf Karten drucken wollten.
Ja.
Sie hatten danach dann irgendwie Intimidate, wo man nur Karten mit derselben Farbe oder Artefakten blocken konnte. Und das haben sie dann zugunsten von Menace fallen lassen.
Ja, verstehe.
Hier haben wir noch mal diesen Furcht-Charakter. Der ist cool. Das ist übrigens Onslaught, also Aufmarsch. Damit wird diese Karte modern legal.
Das ist cool.
Und das ist cool. Und ich glaube tatsächlich auch, dass das Kreaturentyp-Decks noch mal in modern, gerade dem Beatdown-Plan, noch mal pushen könnte.
Mhm. Ja, total. Also ich bin wirklich gespannt, ob das wirklich irgendeinen Einfluss hat, weil 2 Mana dafür, dass deine Kreaturen quasi unblockbar sind, wenn du on Tribe bist, ist schon ein ganz guter Effekt so. Also es bleibt halt so ein bisschen abzuwarten, ob es halt wirklich so eine Synergie gibt, wo man sagt, okay, das outvalued halt, weil das Blöde ist, sag ich jetzt mal, wenn du Humans spielen möchtest, du kannst halt keinen Orcish Bowmaster oder Ragavan spielen, weil die halt eben keine Humans sind. Aber wenn jetzt Cover of Darkness quasi das möglich macht, dann halt trotzdem, dass es besser ist, als mit einem Orcish Bowmaster oder einem Ragavan zu spielen, dann wäre es ja schon mal cool. Aber ja, ich bin gespannt. Cover of Darkness auf jeden Fall ein sehr sinnvolles Reprint. Ist auch keine so günstige Karte so. Und das ist halt auch was, was ich halt, ne, was, wo ich halt auch denke, okay, da finde ich so ein Set macht halt auch wirklich Sinn, einfach auch um Reprints eben reinzubringen. Also Temporal Trespass, hast du ja auch schon gesagt, ist halt was, da wartet man schon sehr lange drauf. Wir haben noch eine weirde Sache mit dem Set, die ich gerne ansprechen möchte. Und zwar ist Assassin's Creed ja bekannt, in der Geschichte zurückzureisen und quasi einen alternativen Take auf historische Events zu geben. Das heißt, ein Ezio ist auf Leonardo da Vinci getroffen oder man hat auch zum Beispiel Kleopatra getroffen. Sie haben jetzt aber keine realen Kreaturen oder realen Charaktere als Magic-Kreaturen gemacht, oder?
Ja, doch. Also das ist tatsächlich der Fakt. Das liegt auch so ein bisschen dran, dass sie hier sehr stark gezeichnet sind. Also sehr stark mit den Spielen verbandelt sind. Sie haben sehr stark die Artworks aus den Spielen. Und dort sind Sachen wie Leonardo da Vinci, Cleopatra, Exiled Pharaoh. Das sind Karten, die sie jetzt gedruckt haben, also historisch korrekte Karten. Das machen sie aber nicht zum ersten Mal. Ich muss das immer wieder dabei sagen. Es wurde ja auch schon so gesagt, so, ja, und Märchen und hier diese Karten. Und ich dachte mir so, es gibt seit dem zweiten Set Aladdin in Magic.
Und es gibt noch Portal Three Kingdoms, was halt diese historische chinesische Zeit dann noch irgendwie darstellt. Genau. Aber sie machen es nicht so häufig. Es ist nicht so gang und gäbe, wie man es vielleicht denkt.
Was ich viel interessanter dabei finde, gerade wenn du diese Karten ansprichst, es werden serialized Karten kommen.
Ja.
Ja. Also wir haben mal wieder Karten von X von 500. Mhm. Und diese Karten sind in der Sprache gehalten, der Figur, die sie zeigt. Das bedeutet, auf Leonardo da Vinci haben wir einen italienischen Text.
Ja. So,
fino alla fine dell'eterno. Und dann haben wir Cleopatra mit Greek. Das finde ich sehr interessant. Ich hätte jetzt gedacht, dass sie irgendwie ägyptisch geschrieben ist. Aber ich weiß gar nicht.
Sie kommt, glaube ich, aus Griechenland, also, aber ist quasi dann Pharaonin geworden in Ägypten. Und dementsprechend ist der Flavortext von ihr ist tatsächlich ägyptische Hieroglyphen, aber der Schrifttext ist quasi griechisch. Also so haben sie es auch in dem Panel, sag ich mal, angesprochen. Ich weiß nicht, wie historisch akkurat das ist. Dafür kenne ich mich zu wenig mit griechischer Geschichte aus. Aber ich meine, ne, die Herleitung wird halt so sein bei Assassin's Creed wahrscheinlich. Und dementsprechend macht es halt auch Sinn. Und ich finde es halt cool, gerade aktuell eine News, die wir jetzt diese Woche gar nicht besprochen haben, aber die Sprachen von Magic, die regelmäßig geprintet werden, verkleinern sich ein bisschen. Simplifiziertes Chinesisch und Portugiesisch wird aus dem Katalog geworfen. Und es gibt halt nicht so viele Karten, die außerhalb der Kernsprachen in Magic existieren. Und jetzt, dass man einfach eine griechische Karte hat, auch wenn es quasi nur die Serialized Cleopatra ist, oder halt natürlich Italienisch ist einer der Kernsprachen, deswegen ist es da jetzt nicht so besonders, aber trotzdem halt eine schöne kulturelle Anerkennung, finde ich. Ja. Wo ich auch gespannt bin, wen sie denn noch da drin haben. Ich habe keine Ahnung, welche historischen Personen jetzt noch so bei Assassin's Creed irgendwie auftauchen. Ich weiß nicht, gibt es irgendwelche nennenswerten Deutschen aus den Assassin's Creeds, die man irgendwie sagt, okay, man trifft irgendwie Otto von Bismarck oder so?
Nee, Deutschland wurde bisher rausgenommen. Man hat es nur in einem Assassin's Creed-Teil. Am Ende steht man auf dem Eiffelturm, während Frankreich 1933 angegriffen wird.
Oh, nee, das wollen wir vielleicht nicht in Magic haben.
Genau, das wollen wir einfach nicht als Magic-Karte haben. Nee,
das machen wir nicht.
Aber tatsächlich ist es so, dass wir in der Normandie, also in nicht Normandie, in hier in Norwegen und so weiter haben wir ja gehabt. Da sind ein paar Sachen dabei. Wo ich ein bisschen drauf gespannt bin, ist, ob wir so diese ganze jüdischstämmigen Sachen, die dabei sind, teilweise auch mit dabei bekommen. Natürlich Richard von Löwenherz könnte sein und so.
Ja.
Die Päpste aus den verschiedenen Bereichen. Also es sind verschiedenste Sachen mit drin. Und Richard wäre halt Englisch, weil er kommt halt aus England und so weiter und so fort. Das sind einige Charaktere. Man trifft ja wirklich im Laufe der Zeit. Ich meine, wir haben jetzt, glaube ich, ich habe es neulich nachgeguckt. Ich muss mal gerade nachgucken. Ich glaube, es sind 13 Assassin's Creed-Teile.
Es sind auf jeden Fall 16 Jahre, weil das schreiben sie auf jeden Fall im Artikel. Aber es kann gut sein, dass es 13 sind. Also gerade mit den Online, beziehungsweise mit den Mobile-Games und hier Handheld-Games und so weiter, da kommt man sicherlich.
Ja, genau, die Handheld auch großartig, by the way. Aber es sind wirklich eine ganze Menge Assassin's Creed-Sachen. Und wie gesagt, wir haben ja noch Odyssey in Griechenland nochmal extra dabei. Mirage, was ja eher so in so einem, ja, Setting ist so im Osten. Mhm. Französische Revolution hatten wir auch. Also ja. Das kann auch passieren, dass wir mit Unity einfach das haben. Oder Black Flag. Blackbeard. Als
weil der kein guter Piratenkommander ist, dann weiß ich aber auch
nicht. Ich hab so Bock.
Ich kann auf jeden Fall deine Leidenschaft raushören. Also das ist definitiv was, wo ich gespannt werde, wie das Set dann delivern wird. Sowohl was halt das Power-Level der Karten angeht, als auch was so ein bisschen die Silliness dann auch angeht, wenn es um reale Personen irgendwie angeht. Also ich bin gespannt, wirklich. Ich hoffe, das Set wird ein Homerun für die Fans und für Modern-Spieler da draußen hoffe ich, dass jetzt kein Wandering dabei sein. Dass jetzt nicht irgendwie ein neuer Assassine ist dann irgendwie, der von Assassin's Creed 3 ist dann der neue Orkish Bowmaster oder so. Wie steht ihr zu Assassin's Creed und dem Universes Beyond Produkt, den Beyond Boostern und Assassin's Creed in einem sozusagen? Findet ihr es super oder findet ihr es eher, ja, muss jetzt nicht sein in Magic? Schreibt es uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Und mit Blick auf die Uhr und dem Feststellen, dass wir ein bisschen überzogen haben, würde ich sagen, war es das auch schon für die Folge 233 von Radio Ravnica. Normalerweise haben wir an dieser Stelle ein Ask Us Anything. Das skippen wir in dieser Woche mal, allein wegen der Newsflut, die wir jetzt bei der MagicCon in Chicago hatten. Aber wenn ihr Fragen habt an uns, dann stellt sie uns gerne im Ask Us Anything auf unserem Discord. Link dazu in der Videobeschreibung bzw. in den Shownotes. Und wenn ihr uns supporten wollt, könnt ihr das sehr gerne tun, indem ihr entweder bei YouTube uns eben abonniert, sowohl MTG Blackset, also Marks Kanal, als auch mein Kanal Gamery. Ansonsten könnt ihr uns natürlich auch gerne folgen auf Spotify oder auf welchen Podcatchern ihr auch da eben da Zugriff drauf habt. Liken und 5 Sterne geben hilft uns immer weiter. Wir haben natürlich auch Instagram und Twitter, alles auch verlinkt in der Videobeschreibung. Und an dieser Stelle nochmal vielen Dank an Holy für das fabelhafte Fuelen auch diese Woche wieder. Und wenn ihr Holy ausprobieren wollt und nicht bei unserem fabelhaften Gewinnspiel gewonnen habt, dann könnt ihr das gerne tun auf weareholy.com/radioravnica und spart 10% mit dem Code Ravnica10. Oder wenn ihr zum ersten Mal einkauft, 5 Euro mit dem Code Ravnica5. Und das Beste ist, ihr unterstützt damit uns indirekt. Und wenn ihr uns dann noch direkt unterstützen wollt, könnt ihr uns gerne bei Patreon monetär monatlich unterstützen. Patreon.com/Gamery ist da die Adresse und einen besonderen Dank geht da an unsere Goldunterstützer, namentlich zu nennen ist da Adrian S, Biker X, Buster Madison, Kobi Power, Cybertop, EasyReader24, General Götterspeise, Jan Web, Siren, Sascha H, Simonim, Steffen H und Trollfaust. Vielen, vielen Dank für euren monatlichen Support und auch vielen, vielen Dank an dich, Marc, für eine weitere Woche Radio Ravnica.
Immer wieder gerne.
Und dann hören wir uns in der nächsten Woche vielleicht von einer Special Location und mit den News zu unter anderem Fallout, den Commander X, wenn wir dir dazu denn eben kommen. Schaltet dementsprechend nächste Woche wieder ein. Haut rein, bis dann. Ciao.
Ciao, ciao.